Ich bin hier nicht alleine im Studio mit mir. Gemeinsam hier sind 1, 2, 3, 4, 5 junge Männer.
Ja, endlich.
Hallo, hallo.
Wunderbar. Danke. Sehr gut.
Aus Köln.
Ja, aus Köln, richtig. Ja.
Erdmöbel heißen Sie. Ich fühle mich sehr geehrt, dass Sie uns heute hier besuchen im Musikmagazin. Vielleicht stellt ihr euch alle nacheinander kurz vor. Name, ja. Instrument, besondere Fähigkeiten und dann legt mal los.
Mein Name ist Markus Berges. Instrument, Gitarre und ich bin auch noch Sänger von Erdmöbel und schreibe mit Eki Maas meistens zusammen die Songs.
Ja, und ich bin Eki Maas und ich spiele Bass.
Ich bin Wolfgang Proppe, ich spiele Klavier.
Das Klavier sieht heute echt komisch aus.
Ist hier zumindest. Es ist immer ein Flügel.
Ah, ja. Ganzer Flügel im kleinen Sprechraum. Ja. Das müsst ihr euch vorstellen.
Ich bin Henning Beckmann. Meine einzige besondere Fähigkeit ist die Fähigkeit zum Posaunenspielen.
Er kann auch Wasser lassen mit der Posaune.
Ja. Christian, ich bin der Schlagzeuger von Erdmöbel, Ram Zang.
Oh nein.
Herzlich willkommen. Zu Beginn, ich muss euch eine kleine Anekdote erzählen. Ich habe gestern einem jungen Kollegen von der Jugendredaktion erzählt, dass Erdmöbel kommen. Dann dachte er, ach ja, das war dieser Anruf gestern. Ich habe mich schon gewundert, ob wir eine neue Möbellieferung ins Radio bekommen. Und er hat es überhaupt nicht verstanden, was das sein soll. Der junge Mann ist 17 oder 18. Muss man euch nicht kennen, aber wenn man 30 ist, so wie ich, dann sollte man euch schon kennen. Ihr macht seit 16 Jahren Musik.
Man muss uns nicht kennen, aber es gedient einem natürlich zur Ehre, wenn man uns kennt. Ne, wir sind wirklich so lange dabei. Also wir sind, ich glaube, 96 kam die erste Platte raus, da gab es uns schon 2 Jahre. Und da haben wir jetzt auch im letzten Jahr so ein bisschen drüber nachgedacht und haben jetzt diese Retrospektive rausgebracht, wo eben unsere Meilensteine drauf sind, da wo wir denken, dass wir da was Besonderes hingekriegt haben.
Ihr habt ganz bewusst die 16 gewählt, also nicht die 10, die 15 oder die 20, sondern einfach mal mitten rein. Habt ihr das deswegen gemacht, damit es eine außergewöhnliche krumme Zahl ist? Oder seid ihr wirklich im Moment so weit, dass ihr sagt, jetzt müssen wir mal kurz innehalten und gucken und mal zurückgucken, weil Retrospektive heißt,
wir wussten nicht so
das
richtig,
Gesamtwerk betrachten.
Wir wussten nicht wirklich, wie lange es uns gibt. Wir haben jetzt ein Dokument gefunden, das uns beweist, dass es uns 1994 schon gegeben hat.
Genau, und da waren wir uns gar nicht so richtig im Klaren drüber. Insofern hat uns das jetzt auch, also jetzt, uns hat jetzt kein Jubiläum interessiert, sondern wir hatten einfach das Gefühl, das ist jetzt eigentlich genau der richtige Zeitpunkt, wo wir sowas mal machen könnten. Wir interessierten uns plötzlich wieder für unsere alten Alben und hatten Lust, die nochmal anzuhören, die zusammenzustellen, auch mit dem Zeug auf Tour zu gehen. Also das heißt, das Ganze nochmal neu anzufassen und fühlte sich für uns irgendwie nochmal frisch an. Und das war eben gerade jetzt der Fall. Das hätte auch mit 15 Jahren sein können, war aber nun mal nicht so.
Wir merken wohl, dass das Bedürfnis der Leute, jetzt einen Grund zu haben, warum wir das jetzt gemacht haben, stark ist. Also es steht oft in der Zeitung, wir hätten Jubiläum, 15 Jahre meistens. Mhm. Aber stimmt einfach nicht, uns gibt es länger.
Das heißt, es wäre nochmal Stoff für eine wissenschaftliche Arbeit, das rauszufinden.
Ja, eigentlich ist das total langweilig, wie lange es uns gibt. Also es interessant daran ist, dass es uns immer noch gibt. Das ist interessant, weil dieses Musikersein, das war nicht immer einfach. Das kann man wirklich wohl auch laut sagen. Und wir haben aber einfach immer weitergemacht. Andere Bands hätten sich aufgelöst. Wir haben weitergemacht, weil wir so ein paar Sachen, die waren bei uns einfach gut. Zum Beispiel, dass wir uns gut vertragen haben. Und dass wir ein eigenes Studio haben und solche Sachen. Wir konnten weitermachen und das ist schon, ich glaube, das ist ein bisschen was Besonderes.
Ja, außerdem ist das natürlich, hört sich das jetzt irgendwie so urgesteinsmäßig an oder so. Tatsächlich ist es so, dass wir uns immer noch einbilden und ich glaube, viele Leute nehmen das auch durchaus so wahr, dass wir durchaus noch was Neues machen. Also sowohl für uns selbst als auch ansonsten. Insofern ist das jetzt irgendwie, wir haben nicht das Gefühl, dass wir da jetzt unseren alten Stiefel seit 17 Jahren durchfahren, sondern dass wir uns Mühe geben, irgendwie auch neu zu bleiben dabei, von Album zu Album.
Was nicht ganz so schwer ist, weil eben diese deutschen Texte immer noch nicht selbstverständlich sind. Dass man Deutsch sind, ist immer noch nicht selbstverständlich. Wir werden andauernd damit konfrontiert, dass jemand Anstoß nimmt, dass er es verstehen kann, was wir singen. Und oder dass das nicht versteht, was es bedeutet. Und das ist schon sehr seltsam. Das wird man bei englischsprachiger Musik niemals machen. Mhm. Ne? Also es ist immer noch, die Leute sind immer noch ein bisschen verkrampft. Das heißt, es ist auch immer noch sehr neu, das zu machen. Wir finden es inzwischen normal. Aber auch für uns war es einfach lange Zeit auch ein kleiner Kampf gegen so Sachen, dass man dazu neigt, immer alles peinlich zu finden, was man dann plötzlich verstehen kann.
Mhm. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, auf Deutsch deutsch singen, deutsche Texte. Das Cover von Retrospektive sind jetzt nur 4 der 5 Bandmitglieder drauf. Porträtaufnahmen, ihr guckt ernst. Das ist bewusst gewählt, nehme ich an. Also es ist hier ist eine ernste Sache, das Ganze, oder? Es ist jetzt auch kein Spaßalbum. Und ja, aber Retrospektive ist ja auch immer sowas, jetzt wollen wir mal wirklich reflektieren.
Wir gucken wirklich verdammt ernst und das kann man auch lustig finden.
Ja, ein bisschen lustig. Ja, es hat so einen gewissen amerikanische Gangsterfoto.
Neuerdings gehört, dass man, wenn man die in Kneipen aufhängt, die Plakate, dass dann wo öfter mal gesagt wird, wie lange muss ich diese Fratzen denn hängen lassen?
Das sieht nach Terrorfahndung noch aus, jetzt wo du es sagst. Zur Fahndung ausgeschrieben. Wenn ihr zurückguckt, was seht ihr?
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wenn ich jetzt zurück, also ich meine, für uns sind das war jetzt in erster Linie das musikalische Erlebnisse. Also ich meine, wir haben uns die Platten nochmal angeguckt. Das waren recht unterschiedliche Zeiten. Wir hatten jetzt nochmal ganz aktuell sehr unterschiedliche Zugänge dazu und haben eine sehr gut durchhörbare, wie wir finden, ein sehr gut durchhörbares Retrospektive-Album da jetzt draus gestrickt und haben es auch geschafft, eine lebendige Bühnenshow dazu zu machen. Also insofern ist das jetzt, das ist eigentlich schon alles, was das jetzt bedeutet, dass zurückschauen und so. Es ist jetzt keine, also ich meine, das ist ja jetzt keine Doktorarbeit, die wir da schreiben, sondern Musik.
Ja, es ist schon so, dass wir uns auch immer die ganze Zeit auch parallel zu unseren Platten als Liveband auch verstanden haben und da hat es eben auch eine sehr, sehr starke Auf- und Abbewegung gegeben, also eine sehr starke Entwicklung. Also wir sind, glaube ich, sehr viel besser als früher und wir haben auch die verschiedensten Sachen auch schon gemacht. Im Augenblick sind wir tatsächlich ein bisschen wieder da, wo wir am Anfang waren, dass wir einfach auf die Bühne gehen und spielen. Zwischendurch waren wir mal sehr elektronisch oder wir haben auch mal sehr, sehr leise gespielt, haben im Sitzen gespielt und solche Sachen. Jetzt stehen wir auf der Bühne und wir haben ein sehr lustiges, teilweise auch für unsere Verhältnisse heftiges Programm und kann dazu tanzen und so einen ganzen Spaß dazu haben. Mhm. Also, und das können wir einfach inzwischen. Das schütteln wir so aus dem Ärmel und machen eben Sachen, die darüber hinausgehen, darauf können wir uns jetzt konzentrieren.
Ich stelle es mir sehr schön vor, wenn man auf der Bühne steht und seine quasi Lieblingslieder spielen kann. Ich nehme mal an, dass ihr eure Favoriten auf das Album gepackt habt.
Ja, und zwar so, das ist uns nämlich jetzt im Moment so, das haben wir irgendwie hinbekommen, so empfinde ich es. Wir können unsere Lieblingslieder spielen, oder ich kann auf jeden Fall etliche Lieblingslieder spielen, ohne dass die mir auf den Sack gehen. Weil ich meine, für die Band ist es ja was anderes. Die Lieblingslieder. Welche Band spielt schon gerne nur die Hits beispielsweise? Und wir haben jetzt so einen Weg dazu gefunden, dass es Spaß macht, das zu machen. Und nicht nur so aussieht für die Leute, sondern dass es tatsächlich Spaß macht. Wir sind jetzt noch am Beginn der Tour. Wir müssen dafür sorgen, dass das jetzt auch so bleibt auf der kompletten Tour. Das kriegen wir auch hin.
Wir haben so ein paar Tricks, haben wir schon überlegt. Dass wir nicht so routiniert werden. Also das finden wir doof. Routine ist doof. Und das krasseste Beispiel, was mir einfällt, ist eben die Rolling Stones, die immer noch Satisfaction spielen müssen und sich aber jeden Abend doch einen Spaß draus machen und das ist okay.
Ne? Ja, also, man kann es ja neu interpretieren.
Ja, oder? Das ist inzwischen wahrscheinlich so unkenntlich, dass es fast niemand mehr wirklich gefällt, aber es muss halt gespielt werden. Ne, die haben es halt 50 Mal verändert. Und das mussten wir auch machen, wir haben eine etwas andere Besetzung inzwischen, also ich spiele nicht mehr Gitarre, ich spiele jetzt Bass. Und wir haben ein sehr wichtiges Klavier, wir haben die Stücke auch umarrangieren müssen. Es gibt halt neue Versionen zu hören, das macht sehr viel Spaß.
Gibt es etwas, was in den letzten Jahren konstant geblieben ist bei euch? Also sei es musikalisch, jetzt außer der Besetzung, musikalisch, textlich, was immer irgendwie vorkommen muss, also so eine Art roter Faden,
in der Musik
euch erkennbar
jetzt.
Macht? Ganz egal, oder auch in...
Ja, also es ist eher so unsere Arbeitsweise, die ist halt immer gleich geblieben. Es ist von vornherein so gewesen, dass ich eben die Band aufgenommen habe im Studio, als Produzent auch. Und wir haben auch eigentlich immer dasselbe Studio benutzt, nämlich unser gemeinsames Studio. Es ist immer, hat sich so ein bisschen so rauskristallisiert, dass es so läuft, dass Markus einen Song schreibt, den mir dann gibt. Ich ändere den so leicht und bringe den auf den richtigen Weg und dann kommt die Band und dann verändert sich alles nochmal und wenn das alles geändert ist und gut ist, dann ist der Song auch fertig aufgenommen. Das heißt also, dann hat man wieder einen Song fürs nächste Album fertig. Das machen wir halt immer und das können wir halt machen, weil wir eben jederzeit in das Studio gehen können.
Ist es nicht so, dass je mehr Leute in der Band, desto länger dauert es, bis alle einverstanden sind? Ist das so oder habt ihr Hierarchien?
Also wenn man das jetzt basisdemokratisch lösen würde, Ne, kennt ihr, glaube ich, hier in Freiburg was von, dann wird das nicht gehen. Aber es ist jetzt eben so, dass wir eher so gesagt haben, wenn einer nicht zufrieden ist, dann muss eben weitergearbeitet werden, dann muss es eben noch besser gemacht werden. Das heißt, wir machen jetzt nicht irgendwie den kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern wir suchen einen großen gemeinsamen Nenner, indem wir konstruktiv rummeckern. Ne? Danach muss eben weitergearbeitet werden. Das ist schon ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit.
Ihr habt jetzt auch schon verschiedene Genres bedient, Rock, Pop, aber auch ein elektronisches Album gemacht, was ja nicht ganz so selbstverständlich ist für eine Rock- oder Popband. Habt ihr dann, oder hast du die Texte der Musik angepasst oder stehen die zuerst und dann sagt man ganz klar, das muss ein elektronisches Album werden oder das...
Ach, das ergibt sich ja eigentlich eher so dann im Rahmen der Arbeit. Also wir haben sehr viel elektronisch gearbeitet, als es auch modisch war, elektronisch zu arbeiten. Das hat uns dann auch interessiert. Also manche Dinge liegen einfach in der Luft und ich hatte dann plötzlich Lust, damals zum Beispiel auch mit einem Sampler umzugehen. Ich konnte das gar nicht gut. Da sind dann auch, gerade daraus sind dann zum Teil auch ganz lustige Sachen entstanden. Und also viele Dinge ergeben sich einfach so dadurch, dass man auch mal einfach so Sachen ausprobiert. Also so, das ist sogar wichtig, das zwischendurch auch immer wieder für sich zu inszenieren, also Dinge auszuprobieren und neue Sachen zu machen oder anders anzufangen als bisher. Darum geht es eigentlich eher. Also insofern würde ich das jetzt durchaus möglich, dass wir nochmal was machen, was jetzt für uns ganz unvorhersehbar ist, für auf dem nächsten oder übernächsten Album. Mal schön. Mal schauen, es wäre auf jeden Fall schön, wenn es so wäre.
Was würde denn noch fehlen? Mal andersrum gefragt.
Das kann man gar nicht so sagen.
Country also, oder Bluegrass-Einflüsse?
Ach nee, also wir denken ja gar nicht so stilistisch. Also wir haben schon unseren eigenen Stil, der sich eben natürlich aus lauter so Versatzstücken zusammensetzt, wie das überall so ist. Ne? Das macht, glaube ich, keinen Sinn zu sagen, ja, es gibt eine Band, die macht das nicht, sondern das macht wirklich jede Band oder überhaupt. Musik wird halt so gemacht, dass man eben Bekanntes neu zusammensetzt. Das hat Mozart auch so gemacht, sonst hätte Mozart nicht Mozart sein können, wenn er nicht irgendwie Vorgänger gehabt hätte, die eben auch schon was erfunden haben. Und er hat es halt neu zusammengesetzt und dann war das plötzlich eine neue Musik. So ähnlich ist das bei uns auch. Und wir versuchen möglichst naiv daran zu gehen und freuen uns immer daran, wenn wir das Gefühl haben, oh, wir machen gerade was Neues. Ne? Und das ist sehr schwierig, das jetzt auch so zu beschreiben. Also ich glaube nicht, dass man das nicht herbeiführen kann. Das passiert bei uns einfach. Ne? Da können wir uns ganz gut drauf verlassen.
Stimmt es, dass ihr in den Booklets auch alles klein schreibt oder habe ich das falsch aufgeschnappt?
Doch,
das ist jetzt auch ein Stilmittel, das ihr neu entdeckt habt.
Ja, das ist, das habe ich irgendwann erfunden zu haben, aber in Wahrheit kommt es vom Bauhaus. Die Bauhaus-Leute haben das auch so gemacht. Ich glaube, die hatten keinen Bock auf diese Taste bei der Schreibmaschine, die den Buchstaben groß macht. Und so ähnlich ist das bei mir auch so gewesen. Ich habe halt am Computer dann irgendwann gedacht, ach, das sieht erstens viel schöner aus, wenn keine komischen großen Buchstaben drin sind. Und zweitens lässt das auch noch so ein bisschen bei diesen Texten so ein bisschen die Freiheit, dass man auch das falsch verstehen kann. Ne? Also man weiß nicht, was ein Substantiv ist und was nicht. Und da kommt weniger Grammatik in den Texten vor und das ist sehr gut, ne, zum Verständnis, zum persönlichen Verständnis eines Textes.
Ja, also als wir die Texte gesetzt haben, da hat Ecki auch stark darum gekämpft, dass auch noch alle Satzzeichen verschwinden. Das ist aber nicht in Gänze gelungen. Nee.
Dann wird es noch schwieriger, ne?
Ja, aber es ist eben so, dass ich eben so viele Sachen auch falsch verstanden habe in den Songs und das auch schöne Bedeutungen ergeben hat. Und da haben wir eigentlich gar nichts gegen, dass das passiert.
2007 habt ihr ein Album rausgebracht, Number One Hits. Da habt ihr euch einfach des Prinzips angenommen, bekannte Hits, die so in den Charts irgendwann mal bekannt waren, rauszugreifen und selber zu interpretieren. Ich gehe richtig in der Annahme, dass das Lieder jeweils sind, mit denen ihr was verbindet? Also das oder nee. Also nach welchem Prinzip wählt ihr
so Lieder aus? Es gibt
tatsächlich ja viele.
So ein bisschen Konzept kunstmäßig. Wir hatten uns irgendwie so ein Konzept ausgedacht, nachdem wir diese Songs aussuchen mussten. Das war völlig egal, wie wir die finden. Ja, stimmt nicht ganz. Aber eigentlich war das Konzept, dass wir gucken, welche Nummern können wir nehmen, die Nummer 1 waren, und die zu Erdmöbel-Songs machen. Bei wen, welchen Songs geht das? Egal, wie wir die finden. Und wir haben dann so tausende von Nummer 1 Hits, das musste irgendwo Nummer 1 gewesen sein, tausende von Nummer 1 Hits durchgeguckt und haben dann 13 ausgesucht, glaube ich. Ne?
Genau.
Und die Sachen sind zum Teil für uns vorher sehr nervig gewesen. Ne? Also,
und ihr habt es schön gemacht dadurch für euch.
Wir haben festgestellt, dass man, wenn man irgendwie was nimmt, was schon gibt und da was Eigenes zu macht, dass das sehr viel Spaß machen kann. Und dass das... ja, das sind richtige Erdmöbel-Songs geworden eigentlich, ne?
Genau, das war eigentlich noch eine besondere Erfahrung daran. Also ich meine, erstens waren für uns die Nummer 1-Hits eben sperrig. Es musste sein, dass sie die Nummer 1 waren, das war das Kriterium, dem mussten wir nun mal folgen. Und die zweite Sache war die, dass wir dann eben dran arbeiten mussten. Das heißt, einerseits haben wir natürlich sicherlich auch Sachen entdeckt, die Schönheit in sich hatten, die wir vorher gar nicht so gesehen haben. Zum Beispiel auf textlicher Ebene. Ne? Und dann mussten wir, also das heißt, wir mussten uns den Songs so anverwandeln, wir mussten aber auch die Songs verwandeln. Und das war eine sehr interessante Erfahrung, also so in beide Richtungen.
Wobei wir dann nicht versucht haben, was Neues, komplett anderes draus zu machen, sondern ja. Wir haben versucht, möglichst nah beim Original zu bleiben. Was natürlich nicht wirklich gelungen ist, aber inhaltlich, zum Beispiel textlich, sind die Sachen sehr nah am Original. Ne? Was, die Bedeutung, der Sinn der Songs ist eigentlich gleich geblieben.
Ihr habt es also nicht 1:1 übersetzt?
Ja, wir haben versucht, es eben...
Wir haben es nicht 1:1 übersetzt. Es war eher Zufall, wenn das mal ging. Aber es ging eher da so unsere Vision vom Spirit des Songs zu haben und dann und auch Sachen, die ich blöd fand, zum Beispiel, die habe ich dann einfach so gemacht, dass ich die halt gut fand. Da habe ich habe die frei übersetzt, würde ich mal sagen. So haben wir es auch musikalisch gemacht. Ne?
Ja, also so ein Song wie Teen Spirit, den wir wirklich nicht mehr hören konnten, der ist in unserer Version ein ganz anderer Selbstmordsong geworden.
Smells Like Teen Spirit von Nirvana. Den habt ihr damals für das andere Album wiederum, Sampler von Tapete Records, Quotenrocker.
Kann sein, ja.
Eingespielt und auch als Single veröffentlicht.
Stimmt, ja.
Und dieses Album Quotenrocker war ja im Prinzip eine Antwort auf die Anforderungen vieler deutscher Künstlerinnen und Künstler, unter anderem, ich glaube, Nina, Udo Lindenberg, die ein bisschen pushen wollten, dass diese Deutschquote in die deutsche Rundfunklandschaft kommt.
Die Platte war, glaube ich, gegen die Quote. Ne? Genau, wir waren jedenfalls gegen die Quote.
Sie war sehr, sehr ironisch. Sie hat es karikiert, indem dann bekannte deutsche Musiker, die gegen diese Quote sind, einfach auch solche Hits sich geschnappt haben. Und die haben die dann wirklich wörtlich übersetzt. Ja,
wobei die anderen alle ironisch waren. Wir waren gar nicht ironisch. Also wir wollten es null lustig machen über
die Sterne auch nicht.
Ja. Wir wollten über das Originallied nicht lustig machen, wir wollten auch nicht aufdecken, dass der Text der amerikanischen Sachen, dass die Texte doof sind. Das finden wir nämlich auch gar nicht. Das ist nicht so.
Kommt auch immer auf das Original an. Ich meine, Nirvana ist jetzt nicht eine der blödesten Bands, aber...
im Gegenteil, es war ja so überraschend daran. Natürlich gibt es unheimlich viel Mist. Aber Mist heißt jetzt aber auch nicht, ein doofer Text kann auch toll sein. Also sagen wir mal, ein eindimensionaler Text kann toll sein. Beispielsweise, wir haben ja auch Up and Down übersetzt, denn Auf und Ab. Da kann ich sagen, auch der Originaltext ist schon genial.
Ja. Was auch immer das bedeutet.
Ja, also ich wundere mich immer, wenn sich irgendwelche Leute aufschwingen und sich lustig machen über Popmusiktexte. Ich finde, Popmusiktexte, wenn die nicht total genial sind, dann wird das auch, dann ist es keine gute Popmusik. Das ist ganz klar. Es gibt keine gute Popmusik ohne tolle Texte. Und wenn die noch so einfach sind, das ist also, da sind wir gar nicht so. Es wird uns gern mal unterstellt, dass wir so was die Texte angeht, sehr arrogant wären. Das ist im Gegenteil. Das Gegenteil ist der Fall. Wir finden Sachen, die sehr einfach sind, oft sehr gut.
Also zum Beispiel Justin Timberlake, Wein einen Fluss.
Ja, das ist ja ein Zitat aus einem alten Jazz-Song, ich meine,
Cry Me a River. Also, ich meine, Cry Me a River ist dort wirklich auch, ist ja bewusst zitiert in der Stelle, ist doch wunderbar. Ja. Wein mir einen Fluss.
Ja. Hat auch Nils Kopbruch, glaube ich, verwendet von der Band
Bestimmt,
Fink
damals.
Ich weine einen Fluss. Klingt nach Indianersprache so ein bisschen.
Ja, es ist ein alter Jazz-Standard, ne? Also ein sehr schönes Stück auch.
In dem Song Fremdes, jetzt hier auf dem Retrospektive-Album ist der drauf, ist mir am Anfang das Thema von Michael Jackson Smooth Criminal aufgefallen.
Hey, du hast es entdeckt. Wir haben es nicht extra gemacht.
Ihr Diebe.
Ja, wir haben es nicht extra gemacht, wir haben es hinterher gemerkt, dass es das war.
Sowas passiert tatsächlich. Ja, klar, man hat es so verinnerlicht, ja, ja. Das flutscht raus und dann denkt man.
Nee, das passte zu dem Song, zu den Akkorden, den Markus vorgegeben hat. Ich hörte das aus seiner Gitarre auch raus, obwohl er das gar nicht gespielt hat. Und dann habe ich das genommen. Und dann, ja, irgendwann merkte ich, oh verdammt, ey, das Smooth Criminal. Ich hasse Michael Jackson. Und, aber ja, auch da kann man sich nicht gegen wehren, dass andauernd Sachen einen beeinflussen, die wo man gar nicht mit rechnet. Und man hört es und es ist im Unterbewussten drin. Das ist einfach so. Es passieren so Sachen.
Und es gab auch keinen Ärger.
Ach nein, das ist ja schon eine Basslinie, die gibt es sicherlich auch öfter mal.
Ja.
Ne, das ist so besonders. Michael Jackson hat nicht so allzu viel erfunden, was es noch nicht gab.
Die Erdmöbel mit dem Lied über gar nichts. Ist es denn so eine Sehnsucht, so ein Wunsch von euch, dass man nicht immer alles kaputt interpretiert wird und man sich rechtfertigen muss?
Rechtfertigen würden wir uns ja sowieso nie, aber es ist schon dumm, wenn man unbedingt wissen will, wie der Song wirklich gemeint ist, weil man macht sich was kaputt. Wenn man den Song schön findet, ist es, hat man wahrscheinlich längst selbst eine Bedeutung gefunden, die einem Freude macht. Und wenn man jetzt erfährt, was für ein banaler Grund hinter dem Song steckt, dann das ist eine Enttäuschung meistens.
Ja. Ich finde es auch ehrlich gesagt nicht schlimm, wenn die Leute jetzt interpretieren wollen oder sonst was machen. Es ist ein ganz einfaches Vergnügen, können sie ja ruhig haben. Ich finde es nur, es ist nur eine Dimension, an die man da rankommt. Und ich finde, man... Ich bin selber nicht besonders gut im Lockermachen, aber ich finde, die Leute sollen sich mal locker machen.
Naja, euer Texten wird ja auch immer eine besondere Tiefe und Emotionalität.
Ja, das ist ja auch so.
Das ist ja auch so.
Das ist ja auch so. Aber trotzdem hat Markus ein Bedeutungsverratverbot. Er darf nicht sagen, was er sich gedacht hat dabei, bei einem Text. Und das finde ich persönlich auch gut. Also der hat es also mir gegenüber auch. Er erklärt mir die Songs nicht. Und deswegen habe ich oft eine relativ schräge Wahrnehmung der Texte. Und das ist gut.
Das ist ein eigener Film mir. Wahrscheinlich, ne?
Ja, ja, ich habe einen eigenen Film, das ist mein Film. Ne? Und ich finde, das kann man bei sehr vieler Musik kann man das haben. Die meisten Leute sind nicht locker genug dafür. Und sie sollten sich wirklich locker machen.
Ja, also vor allen Dingen, tatsächlich ist es so, es wird ja jetzt bei Erdmöbel, wird das ja immer als was total Besonderes wahrgenommen. Ne? Und das stimmt nur zu einem Viertel, würde ich mal sagen. Denn tatsächlich ist es eben so, dass es im angloamerikanischen Raum, da gibt es eine unglaublich breite Tradition, so mit Texten umzugehen in der Musik. Und in Deutschland ist das, also bei allem, was sich verändert hat in Deutschland, das hat sich irgendwie noch kaum verändert, dass nicht nahezu alle denken, sie müssten dir irgendwas sagen. Also die irgendwas sagen, im schlimmsten Fall ihre Meinung sagen, aber auch ansonsten dir irgendeinen konkreten Scheiß sagen, als würde man die Zeitung aufschlagen.
Und das Parole ist, im Refrain, das ja. ist tödlich. Also sowas, was wir gerade gemacht haben, das ist ja schon fast eine Parole, aber viel weiter geht das eben bei uns auch
nicht. Ihr spielt jetzt an auf Politrock im weitesten Sinne?
Nee, Politrock ist eine Möglichkeit. Im Schlager genau. Ist das auch so. Ja. Im Schlager ist es auch so. Nur dass am Schluss eine Moral von der Geschichte kommen muss und zwischendurch eine Denkaufforderung, dass man in eine bestimmte Richtung denken soll, das ist ja irgendwie nicht okay. Das ist sehr kitschig, das empfinden wir sehr kitschig und das versuchen wir nie zu machen. Das klappt auch ganz gut eigentlich.
Ja, genau. Also es ist einfach so. Ich meine, irgendwie, es ist ja, also ich meine, zeig es einfach, sag es nicht. Ne, so wie es in anderen Kunstformen eigentlich auch die Regel ist, so ist es, finde ich es einfach ganz hilfreich, wenn es Musik auch öfter mal zu hören wäre.
Bernd Begemann meinte neulich zum ähnlichen Thema, guter Pop zeichnet sich dadurch aus, dass was Konkretes erzählt wird, also eine konkrete Geschichte zum Beispiel, und es reicht schon.
Bernd Begemann ist ein sehr, sehr schlauer Mann, aber was er damit meint, weiß ich nicht.
Ja, aber also nicht konkret, genau. Also ich meine, was ist gegen eine konkrete Geschichte einzuwenden?
Ja,
also ich meine, gute Texte, die müssen ja jetzt nicht so sein wie Erdmöbeltexte. Es gibt viele Arten, ja. Texte, tolle Texte zu schreiben und so. Wir sind natürlich da jetzt eher freier und assoziativer und so. Man kann aber auch eine ganz konkrete, ganz knappe Geschichte erzählen. Womöglich sogar eine Geschichte, die einem selber passiert ist oder so. Auch das ist natürlich, das kann ganz toll sein. Mhm. Ja, wenn aber mir einer dann hinterher damit auch noch seine Pointe unterjubeln will oder mir auch noch erklärt, was es bedeutet oder womöglich das auch noch im Refrain tut, dann kriege ich einfach Pickel. Und ich glaube, das gilt für uns alle.
Das macht Bernd Wegemann auch nicht.
Nee, das macht er nicht.
Nee, also ganz bestimmt nicht.
Aber eine konkrete Geschichte war.
Ja, das ist so sein, das ist wahrscheinlich sein Trick. Ja. Also bei uns ist es oft so, dass die Sachen sehr unkonkret sind. Ja, also das ist, wir haben auch Stücke, wo auch Geschichten erzählt werden, aber es gibt auch Stücke, wo überhaupt keine Geschichten erzählt werden. Und ich glaube, dass es darum nicht geht. Es geht eher darum, dass man zusammen mit der Musik, Text und Musik wirklich zusammen irgendwas auslösen muss. Ne? Also wie ein gutes Kunstwerk, ne? wie ein Bild oder wie ein gutes Foto. Es muss das auslösen und das kann Musik viel besser als die anderen Kunstformen. Ne? Es ist auch sehr viel, es geht sehr viel tiefer, es ist sehr viel weniger rational, was da passiert. Und das ist schon sehr toll. Und daran arbeiten wir.
Reden wir ganz zum Schluss noch über das Thema Liebeslieder. Also da ist es ja besonders schwer, gute Liebeslieder zu machen. Alle reden dann immer davon, bloß kein Kitsch oder das ist die Kunst, dass es nicht kitschig wird. Und Kitsch hängt ja auch eng zusammen mit bestimmten Schlüsselwörtern, die man vermeiden sollte. Ihr habt dann solche Textzeilen wie hätte, Sehnsucht, Gewicht wäre, wie viel Zentner wöge ich.
Das ist ein Einsamkeitslied, das ist aber auch kein Liebeslied, würde ich mal sagen.
Würde ich sagen, hängt Sehnsucht, assoziiere ich mit Liebe. Aber das ist natürlich jetzt wieder meine Geschichte.
Genau, ist dein Film.
Ja. Auch sehr schön mit dem Konjunktiv, wird ja selten benutzt. Und eins meiner absoluten Lieblingslieder von euch ist die Busfahrt. Und ich finde, da habe ich einen Film. Also da sitzt jemand im Bus und er sieht das Mädchen wahrscheinlich zum ersten Mal. Und dann zählt er auf, was genau er von diesem Mädchen sieht. Also die Augen, den Pullover, Busen. Also man hat diese Ausschnitte, so ein Zoom richtig auf diese Person drauf. Und das finde ich hervorragend auch, wie sich das Stück dann über Minuten fast monoton zieht. Eins meiner Lieblingsstücke, deswegen wünsche ich mir das jetzt zum Abschluss unseres Gesprächs von Konserve. Müsst ihr jetzt nicht live spielen. Ich danke euch allen sehr, dass ihr hier wart. Es hat mich wirklich sehr gefreut.
Ja, es war schön.
Ich freue mich auf das Konzert.
Danke für die Einladung.
Gut.
Sehr schön.
Nächstes Mal kommen wir wieder. Das ist super hier.